Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, Jesus, du Lamm Gottes, führ uns. Wir beten dich an, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du uns kennst, dass du jeden Einzelnen persönlich kennst, du jeden Einzelnen gemacht hast, du jeden Einzelnen lieb hast, du für jeden Einzelnen gestorben bist. Wir beten dich dafür an, wir lieben dich. Ja, wie du uns zuerst geliebt hast und bitten dich, dass du uns auch jetzt vor die Augen trittst, dass du ja, uns nahe bist in diesen Minuten, wo wir in dein Wort schauen und auch wo wir dein heiliges Abendmahl feiern. Bitte sei du in besonderer Weise gegenwärtig hier und auch darüber hinaus in unserem Leben. Amen. Jesu Tod war nicht einfach ein Unfall. Nein, Jesu Liebe brachte ihn ans Kreuz. Und wir sehen, dass es seine Liebe war, unter anderem an drei Dingen. Seine Liebe, die er am Kreuz gezeigt hat, war geplant. Seine Liebe war freiwillig und seine Liebe war und ist persönlich. Und es hat mich dieses Jahr absolut berührt, dass Jesus uns auf so eine Weise geliebt hat und noch liebt. Und wir sehen diese drei Dinge, geplant, freiwillig und persönlich, in einem Text kurz vor Jesu Kreuzigung. Es ist der Text über das Abendmahl. Und zwar nach dem Bericht des Lukas. Und dazu lese ich uns aus dem Evangelium von Jesus nach Lukas in Kapitel 22. Ab Vers 14, da heißt es, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Der nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und wir sehen hier eine erste Sache. Jesu Tod, Jesu Liebe war geplant. Es ist hier Passafest in Jerusalem. Jesu Tod fand nicht an irgendeinem Tag statt. Jesus starb während des Passafestes. Und das war so geplant. Denn beim Passafest feierte man, dass Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Damals bestrafte Gott alle, die nicht auf ihn hören wollten. Er hatte angeordnet, schlachtet ein Lamm, streicht das Blut an die Türpfoste eures Hauses, dann weiß ich, dass ihr mir glaubt. Und ich werde euren Erstgeborenen nicht töten. Was Gott schon damals geplant hatte, er wollte seinen Erstgeborenen am Passafest hingeben. Deswegen lässt er da so viele Ähnlichkeiten drin sein zwischen dem Passafest in Ägypten und dem Passafest hier bei Jesus. Er, Gott, gibt seinen Erstgeborenen Sohn als Opferler, damit wir, die wir im Glauben, nicht sterben müssen. Er hat es damals 1500 Jahre vorher schon vorgehabt, das zu tun. Und das ist nicht das Einzige, wo wir sehen, wie aufwendig Gott seinen Plan vorbereitet und verfolgt hat. Wir können zum Beispiel an Abraham denken, was wir die letzten Wochen immer wieder hatten. Da gibt es zahlreiche Hinweise darauf, wie Gott eines Tages Rettung schenken würde und wie er damit an uns Liebe erweist. Er hatte einen verheißen, der die Schlange töten wird, das Böse besiegt, im Garten Eden, direkt in 1. Mose 3. Und Gott hatte dann verheißen, dass dieser eine aus Abrahams Familie kommen würde. Und er hat selbst dafür gesorgt, dass dieser eine auch tatsächlich kommen kann. Dass er kommen kann, selbst da, wo es biologisch unmöglich scheint. Und Gott hat auch Abraham wissen lassen, es gibt einen Stellvertreter. Es gibt einen Stellvertreter in dieser schwierigen Situation für dich und deinen Sohn. Gott wird sich ein Opferlamm ersehen. Das hatte er von Anfang an vorgehabt. Das war der Plan Gottes. Und wir sehen, wie entschlossen Gott dabei war, weil er immer wieder auf diesen Plan hinweist. Im Garten Eden, bei Abraham, beim Passafest und auch danach immer wieder. Auch später zum Beispiel, beim Propheten Jeremia. In Jeremia 31, in Vers 31, da kündigt Gott auch wieder was an. Da sagt er, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Und Bestandteil dieses Bundes ist, dass ich euch die Schuld vergebe und an eure Sünde nicht mehr denken werde. Kündigt Gott durch Jeremia an. Und das ist das, worauf sich Jesus hier dann auch beruht beim Abendmahl oder beim Passafest, wenn er sagt in Vers 20, dieser Kelch mit Wein ist der neue Bund in meinem Blut. Mein Blut steht dafür. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich tue jetzt das, was Gott schon immer vorgehabt hat zu tun. Ich opfere mich für eure Sünden und setze euch in ein neues Verhältnis zu Gott. Ich schenke euch einen neuen Bund, den neuen Bund, neues Verhältnis mit Gott, mit neuem Leben. Also wir sehen, wie sehr uns Gott liebt. Wir sehen das daran, wie entschlossen er das vorgehabt hat. Es war kein spontaner Entschluss, dass Jesus für uns gestorben ist. Es war kein, ich schüttel mal eben eine Liebeserklärung aus dem Ärmel. Das ist vielleicht ähnlich, wie man es noch aus der Schule kennt oder auch aktuell noch in der Schule erlebt. Da gab es bei mir zum Beispiel einen Lehrer, der hat gesagt, das ist dann ärmlich. Also wenn man sich zum Beispiel nicht gut auf ein Referat vorbereitet hat, sondern man da was aus dem Ärmel schüttelt, dann ist das ärmlich. Und klar, es gibt immer auch Improvisationskünstler, die auch spontan was echt Gutes auf die Beine stellen können. Aber auch wenn man es da nicht so merkt, man merkt, wenn sich einer wo rein investiert hat, er sich Zeit dafür genommen hat. Und wer liebt, der wird sich Zeit nehmen. Der wird sich Zeit für die Sache nehmen, die er liebt. Und er wird sich Zeit nehmen für die, denen er was Gutes tun möchte. Liebe braucht Planung. Liebe braucht Vorbereitung. Und von Gott war es so lange im Voraus geplant. So lange, vor Grundlegung der Welt. Er hat diesen Plan schon so lange im Voraus verfolgt und war entschlossen, uns genau auf die und die Weise zu lieben. Und das ist dann wie bei manchen Liebespaaren so. Bekommt eine neue Erkenntnis und dann reflektiert man alles nochmal anders und sieht, ach wow, was er da und da schon getan hat, das hatte schon damit zu tun, dass er mich liebt. Oder ach, was er damals getan hat, das hat er gemacht, weil er das und das dann jetzt für mich tun wollte. Je mehr man sieht, all diese verschiedenen Sachen rührten daher, dass er mich liebt und hat mit dem großen Plan zu tun, je mehr man da Dinge sieht, desto bewusster wird einem, wie groß die Liebe ist. Und wenn da wirklich viele Dinge sind, dann war die Liebe groß. Und bei Gott kann man da so viel sehen. Überall verstreute Hinweise auf seinen Plan, uns zu lieben, indem Jesus für uns stirbt. Und darüber können wir staunen. Es ist so faszinierend, wie aufwendig und wie fest entschlossen Gott liebt. Seine Liebe war lange geplant. Er hatte es von Anfang an vor, seinen Sohn für uns zu geben. Das war der erste Punkt. Die Liebe, die Jesus am Kreuz für uns erweist, war geplant. Und dann könnte einer sagen, okay, was Jesus getan hat, das war geplant, aber letztlich hat er es doch einfach nur aus Treue Gott gegenüber gemacht. aus Pflichtgefühl. Weil er selbst auch der liebe Gott ist und er muss uns doch retten. Es war einfach seine Pflicht, was er getan hat. Nein, er musste uns nicht retten. Und er hat es auch nicht nur aus Pflichtgefühl getan, er hat es komplett freiwillig für uns Menschen getan. Und das ist der zweite Punkt, freiwillig. Und auch das sehen wir daran, wie er es hier formuliert. Noch bevor Jesus verhaftet und verurteilt wird, sagt er in Vers 19 und 20, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus wollte für uns sterben. Als er das hier gesagt hat, da hätte er problemlos noch verschwinden können. Raus aus Jerusalem und irgendwo unauffällig als Zimmermann oder Wunderheiler weiterleben. Tat er nicht. Er ist freiwillig diesen Weg gegangen. Er hat angekündigt, ihn zu gehen. An einer anderen Stelle, in Johannes 10, Vers 18, da sagt er, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Ich gebe mein Leben. Ich gebe es völlig freiwillig. Und das baut natürlich darauf auf, dass Jesus Gott ist. Sonst könnte er das nicht. Sein Leben geben und es einfach wieder an sich nehmen. Und dann, ja, es ist schon auch so, damals, die Römer und die Juden brachten Jesus ans Kreuz. Sie mit ihrer Gewalt, mit ihrer Ablehnung. Genauso brachten die Jünger Jesus sozusagen ans Kreuz. Ihre Passivität, ihre Flucht, ihr Verleugnen, all das trug dazu bei, dass er verurteilt wurde. Wirklich was dagegen unternommen haben sie nämlich nichts. Jesus starb, weil Menschen ihn ablehnten, ja. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, er tat das, um für genau diese Sünde und auch um für alle andere Sünde zu sterben. Er starb freiwillig, als Gott, weil nur Gott diese Sünde bezahlen und wieder gut machen kann. Mein Leib und mein Blut allein können diesen Schaden beheben. So versteht es Jesus selber und so versteht es der Rest von Gottes Wort. Was muss dafür gegeben werden, um wieder gut zu machen, was die Menschen gegen Gott gesündigt haben? Es muss so kostbar sein, wie es nur Gott selbst ist. Er muss die Vergebung teuer bezahlen. Später im Lukas-Evangelium heißt es, da sagt Jesus dann zu den Jüngern, musste nicht der Christus leiden. Musste nicht der Christus leiden. So wie es hier heißt, ich wollte das Passamahl mit euch essen, bevor ich leide. Ich, der Christus, muss leiden, so sagt es Jesus. Er tat es freiwillig und doch musste er leiden. Warum? Er musste leiden, weil er sich dafür entschieden hatte, uns zu lieben. Die Liebe war freiwillig, aber dass er leiden muss, war eine Folge dieser Liebe, weil er für unsere Sünde leiden wollte. Und dann ist Sünde eben nicht einfach, ich habe eine Kleinigkeit falsch gemacht. Als Adam und Eva gesündigt haben, haben sie Gott selbst beleidigt und damit dem Universum einen schweren Schaden hinzugefügt. Und seitdem haben sie und alle ihre Nachkommen den Tod verdient. Nur so kann Gott klar machen, wie schlimm es ist, gegen ihn zu sündigen. Nur so kann er diesen Schaden beheben. Und ja, wir denken manchmal, aber Gott wollte uns ja lieben und dann ist es ja auch normal, dass er uns nicht aufgibt. Und ja, das ist schon auch so, aber trotzdem ist das kein absolut zwingender Grund und keine Selbstverständlichkeit, uns trotzdem zu lieben. Er will uns, aber ihm fehlt nichts, wenn er uns nicht hat. Wir können uns das nicht vorstellen, bei uns geht das nicht zusammen, aber bei Gott schon. Gott hat alles, was er braucht, in sich selbst. Wir bringen ihm in dem Sinne nichts. Wir sind mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, ja, absolut. Aber uns selbst für so wichtig und so liebenswert halten, ist auch nicht der richtige Weg. Nein, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, sind wir eher wie trotzige, mürrische Kinder, die oft denken, es besser zu wissen und dabei aber völlig orientierungslos und tollpatschig durch die Welt gehen. Und dann haben wir rein objektiv gesehen keinen Wert an sich. Wir bringen Gott und bringen dem Universum nichts. Es gibt für Gott keinen hundertprozentig plausiblen Grund, uns zu lieben. Er musste nicht für uns sterben. Er tat es. Er tat es, weil er sich aus komplett freien Stücken dazu entschieden hat. Und dann sehen wir auch darin seine Liebe, weil er es freiwillig tat. Er musste uns nicht lieben, weil er uns liebt. Deshalb ging es nicht ohne sein Leiden. Aber lieben musste er uns nicht. Ich habe mich entschieden, sie zu lieben, und dann werde ich es machen. Dann werde ich sie lieben, koste es, was es wolle. Koste es mich gewaltige körperliche und seelische Schmerzen. Koste es mich ewige Qualen. Koste es mich die ganzen Sünden und den ganzen Hass der Menschen am eigenen Leib zu spüren. Jesus nahm es auf sich. Aus freier Liebe zu uns. Und dann war das der zweite Punkt. Die Liebe, die Jesus am Kreuz für uns erweist, war völlig freiwillig. Und bisher habe ich meistens davon gesprochen, dass Jesus uns liebt, dass er für uns Menschen gestorben ist. Vielleicht kommt das gar nicht so richtig bei dir an. So nach dem Motto, es lässt mich kalt, wenn er es generell getan hat. Oder dann bin ich ja trotzdem nichts Besonderes mehr, wenn er es für alle getan hat. Dem will ich entgegenhalten und dir sagen und es begründen, nein, er hat es für dich persönlich getan. Für dich ganz persönlich. Und das ist unser dritter Punkt, Jesu Liebe war und ist persönlich. Und das war damals bei den Jüngern und bei der Feier des Abendmahls, da war das klar. Der persönliche Bezug war klar. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Und klar, euch meint hier auch eine Gruppe. Es ist Mehrzahl, Plural. Aber jeder von den Jüngern wird sich da komplett angesprochen gefühlt haben. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Jeder von ihnen hatte eine persönliche Beziehung zu Jesus, hatte seine Erlebnisse mit ihm, persönliche Gespräche mit ihm geführt. Jeder von ihnen saß da mit seinem Herrn am Tisch. Sie hatten alle eine Beziehung zu ihm. Und jetzt beim Abendmahl sagt er diese Dinge. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Passa zu feiern. Und ich gebe mich für euch hin. Jeder von ihnen wird das empfunden haben als ein, mein Herr gibt sich auch für mich hin. Auch für meinen Bruder, ja, aber auch für mich. Und dann sagst du vielleicht, okay, schön und gut, so hat das Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Für sie mag das klar gewesen sein. Die haben das erlebt, aber ich nicht. Wieso sollte es irgendeine Bedeutung für mich haben, wenn ein jüdischer Wanderprediger am Kreuz stirbt? Wieso kommt man dazu zu sagen, dass es eine Bedeutung für alle hat und dann nur noch eine Bedeutung für mich persönlich? Das Erste, eine Bedeutung für alle, ist ein Stück weit durch das gegeben, was wir auch am Anfang hatten. Gott hat es von Anfang an geplant gehabt, und zwar der Schöpfergott. Der, der alles gemacht hat, der, der jeden Menschen gewollt und geschaffen hat und der durch den einen Nachkommen Adams und Abrahams alle Völker der Welt segnen will. Er ist Gott aller Menschen und deshalb ist er auch für alle Menschen gestorben. Aber bin ich da jetzt eingeschlossen, einfach weil ich auch ein Mensch bin? Oder hat das wirklich was mit mir persönlich zu tun? Und ich habe mir diese Frage sehr intensiv im Studium gestellt. Ich hatte das von klein auf gehört. Ja, Jesus ist persönlich für dich gestorben. Und ich habe das im Prinzip immer geglaubt, habe es auch irgendwann angenommen und mein Leben danach eingerichtet. Und dann habe ich mir im Studium aber diese Frage gestellt. Stimmt das überhaupt? Ich habe das nicht im zweifelnden Sinn, nicht zweifelnd gestellt, sondern weil ich es präzise formulieren, präzise verstehen wollte. Ist Jesus für mich persönlich gestorben? Kann man das so sagen? Ist das so richtig? Inwiefern habe ich Teil an dem, was Jesus getan hat? Einfach, weil ich sozusagen zur Kategorie Mensch gehöre und er eben für die Menschen gestorben ist, habe ich so Teil am Erlösungswerk Jesu? Und ich glaube tatsächlich, darauf kann man kommen. Alles auf sich beziehen ist nicht immer richtig. Es ist nicht nur ich und mein Gott. Ich glaube, es gibt eine berechtigte Kritik an einem zu starken Individualismus. Der christliche Glaube hat immer diese Komponente, dass auch andere darin eingeschlossen sind und dass man selbst Teil einer Gruppe ist. Also ja, es ist schon auch richtig zu sagen, Jesus ist nicht nur für mich gestorben. Aber, und auf diesen Vers bin ich dann gestoßen. Und ich kannte diesen Vers schon, ich kannte ihn auch irgendwie auswendig oder hatte ihn mal auswendig gelernt und kannte ihn im Prinzip auswendig, aber hatte ihn nicht im Bewusstsein. Und dann bin ich von Neuem auf diesen Vers gestoßen, der das sehr klar macht. Und zwar sagt Paulus da, und Paulus, der war hier nicht beim Abendmahl mit dabei. Paulus sagt in Galater 2, Verse 19 und 20, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus bezieht das hier vollkommen auf sich. Er war nicht dabei, als Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich gebe mich für euch hin. Aber er weiß, Jesus hat mich persönlich lieb, auch wenn ich nicht dabei war. Es spielt keine Rolle, ob ich dabei war oder nicht. Das, was Jesus für uns getan hat, das hat er individuell für jeden Einzelnen getan. Jesus, du hast es für mich getan. Nicht einfach für alle. Nicht einfach für meine gläubigen Eltern oder für den anderen Bruder oder Schwester. Nicht einfach für die, die damals gelebt haben. Jesus, du hast es für mich getan. Und das, weil du mich lieb hast, weil du mich kennst, weil du eine Beziehung mit mir willst. Das ist das, was hinter Jesu Liebe steht. Seine Liebe brachte ihn ans Kreuz. Seine Liebe zu dir und seine Liebe zu mir. Und dann hat mich in der Vorbereitung folgender Gedanke ergriffen. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er an mich gedacht. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er an dich gedacht. Und vielleicht denkst du in den kommenden Minuten und in den kommenden Tagen an diese Wahrheit. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er an mich gedacht. Und er starb da für meine Sünde, für alles, was ich falsch gemacht hatte und habe, wo ich gegen diesen heiligen und so gnädigen Gott gesündigt habe, wo ich Schaden verursacht habe. Jesus ist dafür gestorben, damit ich nicht deswegen von Gott verstoßen werde. Er ist mir gnädig, mir persönlich. Und dann kannst du zu ihm kommen, mit all deiner Schuld, mit all deiner Scham, die du gegenüber Gott empfindest. Er hat dafür bezahlt. Er hat es vor langer Zeit geplant gehabt. Und er hat es freiwillig ausgeführt. Und er hat es für dich persönlich getan. Das ist das Evangelium. Jesu Liebe brachte ihn ans Kreuz, damit deine und meine Beziehung mit Gott bis in Ewigkeit geheilt ist und wir nicht ewig verdammt werden. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er an mich gedacht. Halleluja. Amen. Damit sind wir so gut wie am Ende von unserem Gottesdienst und ich wünsche euch allen noch einen gesegneten, guten Freitag. Ich würde euch gerne noch den Segen Gottes zusprechen und dann dürfen wir noch zusammen ein Lied singen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.